Willkommen zu einer weiteren Folge Unfuck Sales Podcast. Ich bin Morten und die Folge heute ist deutlich länger als der Durchschnitt. Und das hat auch einen guten Grund. Und zwar haben wir Robert Heinecke da. Robert ist eine absolute Koryphäe und ziemlich bekannt auch auf LinkedIn. Wenn du dich fürs Thema LinkedIn als Vertriebskanal interessierst, dann ist Robert garantiert einer der Leute, die dir schon mal über den Weg gelaufen sind. Er bietet viele Webinare an, macht sehr viel Content auf YouTube, hier auf LinkedIn. Und da auch aus Hamburg kommt, haben wir gesagt, lass uns doch eine Folge machen. Wir saßen zwar nicht im gleichen Büro, aber ein paar hundert Meter voneinander entfernt. Und Robert erzählt in dieser Folge sehr, sehr viel. Ich habe ihn ausgefragt über diese klassischen Themen. Profilbild, wie baue ich mein Profil überhaupt auf? Was nehme ich von Slogan? Welchen Impact hat das? Wir gehen aber auch weiter richtig hinzu, wenn du Vertrieblerin oder Vertriebler bist. Wie nutzt du denn dann LinkedIn am besten, dass du wirklich Kunden darüber gewinnst? Insofern, sehr viel mehr Intro brauche ich jetzt hier gar nicht. Hört euch die Folge an, wenn LinkedIn in irgendeiner Weise bei euch im Vertrieb eine Rolle spielen soll, dann ist die Folge für euch. Wenn ihr sagt, LinkedIn ist überhaupt nicht relevant für mich und ich habe da gar keinen Bock drauf, dann könnt ihr die Folge skippen. Alle anderen zuhören. Viel Spaß. Hey Robert, schön, dass du da bist.
Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich sehr auf das Interview.
Ja, ich muss ehrlich sagen, ich bin heute sehr gespannt, weil ich kenne dich schon ein bisschen länger. Ich habe mal vor 2-3 Jahren, glaube ich, mal einen deiner Webinare mitgemacht und ja, natürlich jeder, der selbstständig ist, sich mit LinkedIn auseinandersetzt, kommt irgendwann nicht dran vorbei, dich, einer deiner Webinare, irgendwie dein Content mal irgendwo zu sehen. Insofern freut es mich total, dich heute hier zu haben, weil du bist schon jemand, dem ich extrem zuschreibe, LinkedIn verstanden zu haben. Ja, und gerade das vertriebliche LinkedIn sehr gut verstanden zu haben. Deswegen würde ich heute gern über genau das mit dir sprechen. Aber bevor ich jetzt gleich mit meinen Fragen hier loslege, für die wenigen, die dich nicht kennen, gib denen doch mal kurz die Chance, dich kennenzulernen.
Gerne. Robert Heinecke, was bin ich denn? 36 Jahre, Gründer und Geschäftsführer von Leaders Media. Und wir, ich glaube, wenn wir heute auch den Fokus auf Vertrieb legen, relativ leicht erklärt, wir helfen eigentlich Leuten dabei, aus LinkedIn Vertriebskanal zu machen. Viele Leute denken immer bei LinkedIn an irgendwie Karriereplattform und das war's. Aber am Ende ist halt ein super spannender Vertriebskanal geworden und ich habe das Gefühl, auch immer mehr Unternehmen und auch Vertrieblerinnen und Vertriebler kommen langsam so drauf, dass man da ein bisschen mehr machen kann, als nur seinen Lebenslauf irgendwie zu posten. Und das können wir heute, glaube ich, mal sehr gut diskutieren, was damit möglich ist.
Ja, 100%. Das ist das Verrückte, dadurch, dass wir rein aus dem Vertrieb kommen, für mich ist LinkedIn schon längst keine Karriereplattform mehr. Also so, das ist, für mich ist das Landingpage für das, was du anbietest. Vielleicht starten wir vielleicht mal direkt mit dem Profil. Gibt es denn da so die Top 3, Top 5, Top X Punkte, wo du sagst, das muss in deinem Profil sauber sein, wenn du irgendwie verkaufen willst?
Ich habe das Gefühl, das ist eine ziemliche Kunst und es ist nicht ganz einfach zu erklären, was man da drauf machen muss. Ich glaube, man sollte versuchen, die Brille des Interessenten irgendwie aufzusetzen, so schwierig das ist. Witzigerweise habe ich so ein kleines Roasting-Format auf YouTube, wo ich mir LinkedIn-Profile von Nutzern sozusagen angucke. Und ich muss sagen, dass sozusagen 90% ich meistens nicht verstehe, was die Leute überhaupt tun. Also da ist schon so eine kleine Kunst da drin. Was wir halt immer mit unseren Kunden machen, was ganz gut funktioniert, ist, sich mal so anzugucken, wie die eigenen Kunden es beschreiben, was sie anfragen, zum Beispiel bei einem oder was sie dann auch am Ende buchen. Und bei uns kam dann am Ende zum Beispiel raus, dass die meisten Gründer gesagt haben, hey, wir wollen gerne LinkedIn zu einem Lead-Kanal machen. Ne? Und das war sozusagen dann plötzlich die Überschrift für mein Titelbild, dass ich gesagt habe, wir helfen Gründern dabei, LinkedIn zum Lead-Kanal zu machen. Ja, aber genau diese Marketingbotschaften zu finden, das ist aus meiner Sicht das, was ich dann auch durch ein Profil ziehen sollte, sowohl auf dem Titelbild als auch im Profilslogan, als auch in der Infobox und der Infokus-Sektion. Und das ist so ein bisschen so eine Reise aus meiner Sicht auch. Ne? Man sollte irgendwie mit so einem Draft starten, mal überlegen, wie kann man das formulieren. Und auch diese Klarheit hinzubekommen. Den Test, den man, glaube ich, mal machen kann, ist irgendwie, keine Ahnung, seinen Freunden oder seiner Familie oder so das Profil rüberzuschicken, die bestenfalls nichts mit dem Thema zu tun haben und die zu fragen, ob die verstehen, was man tut. Ne? Und wenn die das dann beantworten können, ja, ich glaube, das ist so der Mutti-Test, wie man das immer nennt, das ist ja, das voll. Beste, was passieren kann. Weil witzigerweise bei uns gucken die Leute auch immer aufs Profil und sagen, hey, bei dir ist ja leicht. Ne? Und ich so, ja, nee, ich habe dafür gesorgt, dass es leicht aussieht und dass die Leute direkt verstehen, was man machen muss. Und dann ist halt eigentlich nur aus meiner Sicht konsequent, das auf dem Profil durchzuziehen. Aber diese Klarheit macht halt den Unterschied, ob Leute sich dann bei dir melden und eine Anfrage stellen oder halt nicht. Und bei den meisten wüsste ich nicht mal, was ich kaufen oder buchen könnte. Und insofern ist das so das, was auf dem Profil landen muss. Ne?
Ja, voll. Gerade das Thema klare Botschaft oder klares Wording. Wir haben das ja, wenn wir uns das Messaging von unseren Kunden anschauen, E-Mails, LinkedIn-Nachrichten, was auch immer, wenn die da zu verkopft, zu technisch sind oder auch im Pitch, selbst wenn du telefonierst, nur weil das für dich Daily Business ist und du halt gerne präzise formulierst, ist richtig. Aber auch wenn deine Zielgruppe die Themen wahrscheinlich tagtäglich hat, aber vielleicht nicht in der Begriffswelt, wie du sie nutzt. Ja. Also ne, sei da super präzise und vorsichtig, wenn du da Sachen nutzt. Also,
ja, und da gibt es auch, glaube ich, genau in diesen Fehlern, ne, dass viele Leute das zu sehr in ihrer fachlichen Sprache formulieren, aber dass jemand, der damit sozusagen selbst die Interessenten auf der anderen Seite gar nicht diese Sprache nutzen, ne, und dass man es dann halt immer übersetzen muss in die Sprache seiner Zielgruppe, dass die das verstehen, und die ist meistens doch dann anders, als wie man als, keine Ahnung, als Profi, der tagtäglich mit diesen Begriffen jongliert, ja, das Ganze macht. Ne.
Blut. Wenn wir gerade über Profil sprechen, dieser Link unter dem Bild mit buch dir direkt einen Termin oder Link zur Website etc. Was ist dein Take? Es gibt ja verschiedene Meinungen. Gute Idee, soll man direkt buchen können, soll man es nicht?
Ich würde es tatsächlich machen. Also das ist auch das so der zweite große Fehler, den ich immer wieder sehe, dass die Leute keinen nächsten Schritt sozusagen klar kommunizieren. Ne? Weil am Ende auch, keine Ahnung, wenn man Vertrieb macht, ist der nächste Schritt bestenfalls, dass man halt in ein Gespräch kommt mit den Leuten. Und die beste Möglichkeit ist halt heute, es den Leuten so leicht wie möglich zu machen. Auch klar gibt es irgendwie den Ansatz, dass man sagen kann, hey, schreib mir eine Nachricht oder so. Aber das ist halt wieder Hürde für die Leute. Und insofern versuche ich immer das ganze Profil der Leute auf das Erstgespräch oder in irgendeiner Form von Beratungsgespräch zu drehen und den Mehrwert klar rauszustellen. Was wir halt einfach gesehen haben, keine Ahnung, einer unserer Kunden hat zum Beispiel einen Webseiten-Check, wir haben einen LinkedIn-Audit. Ne? Also, dass auch der Termin irgendwie per se attraktiv klingt, warum sich Leute den buchen sollten, und dann aber wirklich auch wieder durchs Profil ziehen, oben in den Link, in die Fokussektion, bestenfalls in der Infobox auch nochmal drüber sprechen. Aber dass klar wird, wenn ich bei der Person mich melden will und vielleicht mehr über ein Angebot erfahren will, was der nächste Schritt ist. Und du glaubst nicht, wie wenig Leute das schon tun. Da landet man in allen möglichen irgendwie Seiten, die Leute so haben. Aber es wird gar nicht klar, wo man jetzt den nächsten Schritt in Richtung Kauf gehen könnte.
Ja. Ja, klar. Ja, spannend. Voll. Auch da wieder Klarheit. Erstmal selber wissen, wo will ich eigentlich hin mit meinen Kunden. Dann kannst du es denen helfen zu kommunizieren, damit die es verstehen.
Ja.
Diese ganzen Bausteine, die da drunter sind, Info, Beschreibung, Links, etc., etc. Wie nutzt du das oder wie empfiehlst du das zu nutzen?
Ja, gerne. Also was gibt's da oben? Profilslogan, relativ selbsterklärend, da muss sozusagen der Claim rein, was man eigentlich tut, dass ein Interessent das direkt versteht. Dann gibt's Infobox. Aus meiner Sicht kann man da so ein bisschen erweitert erklären, was eigentlich das eigene Angebot ist. Ich komme immer ganz gerne über sozusagen die Problemstellung unserer Kunden, also dass man da auch so eine kleine Liste macht von 4 bis 5 konkreten Problemen, die die Zielgruppe hat, ja, dass man sie so da packt, wo sie halt bestenfalls gerade steht. Dass man dann sagt, was irgendwie so die Ergebnisse in der Zusammenarbeit sind, welche Angebote man hat und vielleicht noch welche Testimonials und Kundenstimmen kann man da noch irgendwie ganz gut einbauen. Und auch da immer den nächsten Schritt sozusagen platziert. Und dann in der Fokussektion habe ich immer ganz gerne 2 Links eigentlich. Zum einen Link auf jeden Fall auch wieder auf den Kalender, und der andere kann sowas sein wie ein Lead Magnet, wenn man irgendwas hat, was man rausgeben kann. Oder zum Beispiel die Referenzenseite auf der Webseite finde ich immer ganz attraktiv, weil dann natürlich auch Interessenten sich angucken kann, mit wem hat man schon zusammengearbeitet, was sind so Referenzen und Case Studies, und sich das in Ruhe angucken können. Es kann aber auch manchmal rein die Webseite sein, dass man da noch weitergehende Informationen findet. Aber mehr als 3 Links finde ich dann immer, es wird immer ein bisschen unübersichtlich. Und ich habe das Gefühl, ja, viele Leute packen da zum Beispiel auch ihre populärsten Post oder so. Wenn ich so, ja, ist cool, dass du einen Post mal mit 1000 Likes hattest, aber bringt dir jetzt in deinem Sales-Prozess relativ wenig, ne?
Guilty. Ja. Ich glaube, da ist einer drin.
Habe ich dich damit erwischt?
Wahrscheinlich, ja. Aber auch da, ne, hat man irgendwie viel zu selten, pflegt man das. Zumindest ich pflege das zu selten. Das ist uralter Post, der halt irgendwie spannend war, wo ich dachte, guter, wichtiger Content, fanden die Leute spannend, warum nicht da reinballern, aber wieder die Ich-Perspektive halt, ne?
Ja, so, genau.
Ich finde das gut.
Ja, genau, das mit der Brille, dass man halt das aufsetzen muss, ja, was den Interessenten interessiert, und denen interessiert das halt relativ wenig. Klar, es ist irgendwie cool zu sehen und schafft auch so ein bisschen Autorität, aber im Sales-Prozess, ja, macht das relativ wenig Sinn.
Nicht relevant, ja. Ja, spannend. Also auch du beschreibst es ja am Ende wie eine Landingpage. Am Ende ist die eine weniger customizable Landingpage, aber halt dadurch leicht zu erreichen und halt in einem Netzwerk, ja. Ja, cool. Voll gut. Das heißt, lass uns mal kurz über den Claim oben sprechen, über diesen oder Profil-Slogan. Ich habe ja On a Mission to Unfuck Sales, was eigentlich niemandem so richtig sagt, was ich tue, aber natürlich sehr, sehr kontrovers würde ich noch nicht mal sagen, aber es ist ein sehr guter Türöffner. Ich kriege wirklich Kommentare auf den Slogan, Leute, die mir schreiben, ey, mega cool, was heißt das denn bei dir? Also das ist, ich nutze es als Türöffner. Jetzt hat aber nicht jeder die Möglichkeit, so ein bisschen reißerischen Namen zu haben. Wie siehst du das? Was ist ein besonders guter Slogan? Yeah.
Ich glaube auch da, was ich halt immer wieder sehe, ist, es gibt so eine einfache, keine Ahnung, Angebotsformel wahrscheinlich, ne, dass du eine bestimmte Zielgruppe hast, die hat bestimmte Probleme und dein Angebot löst sozusagen die Probleme und führt die Leute zu einem gewünschten Ergebnis, ne. Relativ simple Gleichung, die mir immer sehr geholfen hat, weil ich habe das Gefühl, die Leute reden immer sehr über ihr Thema und ihr Angebot, aber wenig über die Probleme und die gewünschten Ergebnisse der Zielgruppe. Und deshalb versuchen wir auch immer, die Kunden dahin zu sozusagen zu lotsen und zu sagen, hey, überleg dir mal, was ist so das größte Problem deiner Zielgruppe? Was so das gewünschte Ergebnis, was sie erzielen wollen? Und wie kannst du das mit deinem Angebot verknüpfen? Ne? Auch in unserem Fall sagen wir halt, keine Ahnung, wir helfen den Leuten, ihre Pipeline irgendwie zu füllen durch LinkedIn oder durch einen LinkedIn-Sales-Funnel. Aber das Ergebnis und das, was die Leute anspricht, ist dann am Ende, dass sie halt eine volle Pipeline irgendwie haben wollen. Und da gibt's so alle mögliche Kombinationen, kannst natürlich auch über das Problem kommen und sagen, hey, mal wieder leerer Kalender, ne, dann helfen wir dir dabei, über LinkedIn deine Pipeline irgendwie zu füllen, auch so eine Kombination gibt es, aber ich glaube, da muss man, und ich glaube, das ist das Coole bei dir auch gerade, was gefunden zu haben, was man nicht jeden Tag liest, ne, also ich glaube, das ist auch die Kunst beim Profilslogan, dass man halt irgendwie eine Kombination aus Problemen, aus Ergebnissen findet oder auch mit dem Thema, was man macht, was man halt nicht jeden Tag liest und die Leute halt wirklich wie so ein Türöffner finden, auch einen Einstieg zu dir zu finden.
Wenn das ist auch das wieder ein Pattern Interrupt, also ne, so, wenn wir so in der Vertriebssprache so nennen, wenn du Leute anrufst, da irgendwie interessanter wirken auf jeden Fall,
ja.
Als im ersten Schritt, ja. Wenn ich jetzt Vertriebler bin, entweder Gründer oder ich bin angestellter Vertriebler, bin für meine Pipeline verantwortlich und entweder hat mir jemand gesagt, mach doch mal LinkedIn oder ich habe selber den Wunsch, mal LinkedIn zu nutzen, um Pipeline zu generieren. Wo starte ich? Profil, klar, muss clean sein, aber wie gehe ich ran? Es sind ja 17 Millionen Menschen in Deutschland auf dem
Ich wollte gerade sagen, da kann man viel machen. Ne? Witzigerweise haben wir den Fall gerade, dass wir eine Firma, eine größere, dabei begleiten und 5 Vertriebler von denen ausbilden. Ne? Also wir machen den Prozess gerade mit denen durch. Und das Erste, was wir wirklich gemacht haben, ist, die Profile einmal glatt zu ziehen und auch zum Beispiel regionale Sachen zu spielen. Ne? In dem Fall arbeiten die regional. Dann haben wir halt gesagt, hey, im Titelbild wäre es irgendwie cool, wenn man da sozusagen schon sieht, wo die Leute sitzen, sodass man halt dieses Vertrauensthema auch nutzen kann. Zum Beispiel, keine Ahnung, würde ich auch immer Hamburg in dem Fall spielen, sodass man immer noch ja diese regionale Verbundenheit sozusagen hat und dass man das nutzt. Zweiter Schritt ist halt immer Netzwerkaufbau. Ne? Und ich habe das Gefühl, das ist so der leichteste Weg, den man machen kann, dass man einfach mal nach seiner Zielgruppe recherchiert. Ich glaube, viele Leute wissen gar nicht, dass man in diesen Suchschlitz, also in diese Suchleiste von LinkedIn auch sowas wie Geschäftsführer und Hamburg eingeben kann. Ne? Also da kann man nicht nur nach Namen suchen. Und das war auch so einer der Schlüsselmomente, wo ich so absolut begeistert von LinkedIn war, weil ich plötzlich an die Leute so leicht rangekommen bin wie noch nie und die auch einfach hinzufügen konnte. Ne? Und auch da der Tipp, das auf jeden Fall ohne Nachricht zu machen. Ne? Also da scheiden sich immer so ein bisschen die Geister. Aber aufgrund von, keine Ahnung, wahrscheinlich 10.000 von Requests, die wir verschickt haben, zeigt sich einfach, dass ohne Nachricht halt viel schneller geht und du meistens auch einfach durchgewunken wird, weil wenn man eine Nachricht dazu schickt, dann gucken die Leute das immer deutlich kritischer an, ob man sich wirklich bewertet. Miteinander auseinandergesetzt hat oder nicht. Und klar kann man, wenn man jetzt irgendjemanden 1, 2, 3, 4, 5 Leute hat, dem man halt super individuell was schreiben will, klar funktioniert das auch, ne? Aber Netzwerkaufbau ist auch ein bisschen Numbers Game. Ne? Also es geht nicht darum, wenig irgendwie Kontakte zu haben, sondern möglichst schnell möglichst viele zu haben. Und da funktioniert das am einfachsten. Und da würde ich halt immer starten. Vielleicht letzter Punkt dazu ist, dass wir dann immer so eine Begrüßungsnachricht entwickeln. Das bedeutet, wir uns halt eine Nachricht überlegt haben, die wir verschicken, wenn Leute uns angenommen haben. Und da kann man halt ganz coole Sachen machen. Und aus meiner Sicht verschwenden die Leute ein bisschen diese Chance, indem sie, keine Ahnung, sagen, super Wetter hier in Hamburg, viele Grüße, neuer Kontakt in meinem Netzwerk und das war's. Wir haben da so verschiedene Ansätze gefunden. Zwei funktionieren aus meiner Sicht sehr, sehr gut. Die eine ist so die Meld dich Begrüßungsnachricht, das ist mein All-Time-Favorite, dass du einfach sagst, hey, wenn du mal Fragen zum Thema LinkedIn als Lead-Kanal hast, lass mich gerne wissen. Viele Grüße, Robert. Das Coole ist, du platzierst dich direkt mit einem Thema. Die Leute sind so, ah, okay, den kann ich für Thema LinkedIn ansprechen. Und du reichst halt schon so ein bisschen die Hand, dass der Gegenüber darauf reagieren kann und sagen kann, hey, wir haben da gerade ein Thema dazu, vielleicht sollten wir mal dazu sprechen. Die funktioniert sehr charmant, die Nachricht. Witzigerweise auch immer eine Nachricht, die gerne von unseren Kunden genommen wird, weil sie einfach merken, das funktioniert sehr gut. Oder wenn man zum Beispiel irgendwas hat, was man rausgibt, kann man auch zum Beispiel so Spielchen machen, zu sagen, hey, ich freue mich, dass wir vernetzt sind und mach dann gerne so ein PS. Ich habe vor kurzem eine kurze Algorithmus-Checkliste zum Thema LinkedIn rausgegeben. Soll ich dir die mal zuschicken? Frag da auch um Erlaubnis, also schleuder den Leuten das nicht an den Kopf und sag, hier ist irgendwie eine PDF-Datei, viel Spaß dabei. Und auch das funktioniert super gut, dass man halt wirklich diese Konversation startet und einfach guckt, wo was ist und wo nicht, weil, keine Ahnung, wahrscheinlich 7 von 10 Leuten reagieren nicht darauf. Ich glaube, in dem Fall ist die Quote sogar ein bisschen besser und 5 von 10 oder so reagieren darauf. Aber eine Konversation entsteht. Und ich habe das Gefühl, das ist so der kürzeste Sales-Prozess, den man eigentlich lostreten kann. Und wo man dann zumindest schon mal in eine Konversation kommt und wie, keine Ahnung, auf einer Messe oder beim Event erstmal die Konversation startet und halt nicht direkt mit dem Pitch in die Tür fällt und sagt, wollen wir vielleicht zusammenarbeiten, weil das halt viel zu früh in der Beziehung ist. Na.
Klar, auch da wieder erstmal was geben.
Ja.
Ich kriege das immer wieder, dass auch ich diese Nachrichten kriege. Also wenn dann quasi wenn ich dann angenommen habe, dann kriege ich relativ schnell eine Nachricht von der Person. Ich finde auch da, stets und fällt einfach mit dem Inhalt, was du da schreibst, wenn du das nämlich kacke machst und sofort mit, hast du grundsätzlich noch Platz für mehr Kunden und oder so lange Texte, gestern hatte ich wieder was, wo eine Person irgendwie geschrieben hat, wir haben so und so viele Publikationen, wo ich denke, okay, wow, schön, was good ihr alles
you.
Habt.
Yeah.
Good for you, what's in for me? Ne? Also, willst du mir jetzt ein Angebot machen, dass ich einen Artikel schreiben soll oder was? So, habe ich einfach ignoriert, dass er auch nicht will. Ich bin jetzt auch niemand, der zu sehr, ich will auch nicht da so krass drauf bashen, weil tun alle ihr Bestes. Ne? Ich glaube, als guter Vertriebler hast du sehr viel Verständnis für schlechte Vertriebler. Und gerade wenn du siehst, dass jemand selbstständig, der jetzt das vielleicht noch nicht professionell groß gemacht hat, alles gut. Manchmal gebe ich auch einfach Tipps.
Ja. Da sieht man auch immer, wo der Markt steht, habe ich das Gefühl. Und deshalb hat man heute auch noch super Chancen mit Nachrichten, weil man einfach merkt, auch die durchschnittlichen Nachrichten sind einfach nicht gut. Ähnlich ist es halt beim Content. Ne? Also da muss man wirklich sagen, dass LinkedIn noch nicht gerade krass professionell unterwegs ist. Wenn man sich jetzt zum Beispiel Instagram oder so anguckt, da ist der Content halt schon mittlerweile krass geworden. Ne? Also wenn man da nicht professionelle Unterstützung hat oder so, da noch irgendwie versuchen zu wachsen oder so, not a chance. Ne? Ich habe das Gefühl, wir sind da LinkedIn, keine Ahnung, vielleicht 5 Jahre hinterher. Jetzt ist das alles noch so amateurhaft. Aber das wird sich wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren professionalisieren und schwieriger machen. Ne?
Voll. Wenn wir gerade bei Content sind, lass doch da mal kurz 2, 3 Sätze zu sagen. Die Quoten wirst du besser kennen als ich. Aber auf jeden Fall weiß ich, dass Anteil von Leuten, die aktiv sind in LinkedIn, also jeden Tag reingucken und die Leute, die posten. Ne, das ist eine große, große Differenz. Ja. Wenn ich jetzt Vertriebler bin, jetzt wunderbar, ich brauche nicht sofort einen Sales Navigator, ich kann auch die reguläre Suche erstmal nutzen. Alle reden davon, du musst Content machen. Wie wichtig ist es? Und vor allem, du machst natürlich hauptberuflich hochprofessionell, wir machen auch recht viel Content, aber für jemanden, der ein Daily Business hat, der SDR ist, wie baut der das ein? Soll er das mit reinbauen? Was ist so deine Meinung da?
Was man gehört habe, was mir sehr geholfen hat, ist diese 90-9-1-Regel, dass 90 Leute Content konsumieren, 9 sozusagen kommentieren und einer davon postet. Ne? Und witzigerweise wurde es gerade bestätigt, es gibt so einen großen Algorithmus-Report von Richard van der Blom, der ist so der Experte, irgendwie auf 240 Seiten hat er dokumentiert, was so auf LinkedIn los ist. Und er hat bestätigt, dass 1,4% der User wöchentlich posten, ne? Also einmal pro Woche posten. Das bedeutet, wenn man 2-mal pro Woche postet, gehört man schon zu den 0,1%. Ne? Also es würde nochmal diese Regel komplett bestätigen. Ich glaube, mittlerweile kann ich das gedanklich sehr gut trennen, da ich sozusagen mehr aus der Content-Marketing-Seite komme und sage, hey, ich will halt Inbound-Leads sozusagen haben und nicht groß Sales was machen, aber wir auch genug Sales-Leute mittlerweile begleitet haben, habe ich ein ganz gutes Bild irgendwie gefunden, dass Content eigentlich für mich so eine begleitende Infobroschüre ein bisschen und Dokumentation ist, wenn du saleslastiger unterwegs bist. Und wir hatten einen coolen Kunden, der auch sozusagen angestellter Vertriebler war, Kaltakquise längste Zeit gemacht hat, aber irgendwie immer mehr Fuß gefasst hat auf LinkedIn. Und er hat genau das gemacht. Er hat sich wirklich so Target-Firmen rausgesucht, wo er reinkommen wollte. Hat angefangen, alle sozusagen um den Entscheider hinzuzufügen. Na, also auch nicht nur den Entscheider, sondern alles so drumherum. Und hat dann erstmal angefangen, bevor er groß Content gemacht hat, wirklich sehr individuelle Nachrichten an die Entscheider zu schießen. Ne? Und ist dann plötzlich bei irgendwie großen Konzernen an Vorstände gekommen, an die er per Kaltakquise niemals rangekommen wäre. Ne? Und meinte, Robert, was ist das denn? Das sind ja hier goldene Zeiten. Und er hat sich dann irgendwann getraut, weil er immer wieder auch auf Messen war, einfach Posts dazu zu machen. Ne? Und einfach so ein bisschen wie so Dokumentation. Ne? Also auch da hat er gar nicht so diesen Magazingedanken im Sinne von, was interessiert die Zielgruppe, sondern mehr so ein bisschen Reporter von seinem Job, was auf welcher Messe ist er, all sowas. Und hat dann auch angefangen, sich irgendwann zu trauen, mal einen zweiten Post pro Woche gemacht, so persönlichere Sachen, aber nie irgendwelche verrückten Erwartungen oder so da gehabt. Er hat aber gemerkt, umso mehr er dann auch auf Messen gegangen ist, dass er halt auch angesprochen wurde von links und rechts. Ne? Und meinte, yes. Hey, ich kenne dich doch irgendwie von LinkedIn. Und spätestens da ist ihm dann aufgefallen, dass man sein Leben als Vertriebler irgendwie deutlich leichter macht, wenn die Leute einen schon irgendwie in irgendeiner Form kennen. Ne? Und das versuche ich immer nur allen Leuten irgendwie mitzugeben, dass das halt die coole Chance ist. Du kannst dir das Leben deutlich leichter machen im Sales, wenn du ein bisschen was postest, weil die Leute einfach dich schon kennen und ein gewisses Vertrauen haben. Ne? Also wenn ich jetzt irgendwo Vertrieb machen würde, würde ich das auch machen. Ich würde jetzt keine versuchen, irgendwelche Stunts da zu machen oder der verrückte Content-Stratege. Aber ich nehme immer das Beispiel, keine Ahnung, wenn ich im Außendienst von Wirt oder so wäre, ne? Würde ich auch posten, heute bin ich wieder in Hintertupfingen unterwegs. Ne? Bei Kunde XYZ würde ein Selfie mit dem Kunden wahrscheinlich posten, ne? Und das Coole ist, dass man halt so viel Aufmerksamkeit über diese Plattform bekommt und so viel Vertrauen dadurch bekommt, was einem alles dann ultimativ in dem Sales-Gespräch in die Karten spielt.
Ja, voll. Ja, das mit dem Erkanntwerden, Danny, der jetzt bei uns im Team ist, der ist ja ziemlich laut in der Sales-Community auch unterwegs, gerade auf LinkedIn. Wir hatten vor 2 Monaten ein Event in Berlin, den Artist Circus. Und mit Danny durch die Reihen zu laufen war anstrengend.
Echt? Ne?
Also das war fast schon Hollywood. Ey, ich kenne dich doch. So. Mich haben auch ein paar Leute erkannt, das war ganz schön. Ja. Aber so neben ihm war ich ganz schön blass. Also.
Ja. Und ich glaube, in diesen Momenten realisieren die Leute dann immer erst, welchen Impact das auch hat. Ne? Weil wenn man so vor dem Rechner sitzt, ist so, ja, okay, ich poste da irgendwas. Aber wenn dann Leute dich wirklich darauf ansprechen, dann ist das irgendwie immer noch ein bisschen verrückt. Keine Ahnung, ich hatte im Moment 1-2 Mal irgendwie in Hamburg, dass mich Leute auf der Straße angesprochen haben. Und ich war immer ein bisschen perplex, so crazy, ne? Dass die Welt dann doch irgendwie so klein ist. Ne?
Ja, aber ist sie wahrscheinlich. Man ist ja dann doch in seiner Bubble
voll.
Dann so.
Ne? Voll, ne? Muss man sagen.
Ja, spannend. Jetzt, ich suche mir die Zielgruppe raus, ich schreibe die an, beziehungsweise ich connecte mich mit denen dann, ne, entweder mit Nachrichten oder Direktnachrichten, Willkommensnachrichten, vielleicht ein kleines bisschen Content, weil wahrscheinlich auch die Leute, die mich angenommen haben, meinen Connection Request wahrscheinlich erstmal auch vermehrt meinen Content angezeigt bekommen, weil, ne, ist ja möglicherweise relevanter. Also da macht ja schon Sinn, da vielleicht einmal die Woche was zu posten. Das geht jetzt ja in dieses Thema Social Selling rein. Beziehungen aufbauen, Content liefern, Leute interagieren lassen, bei denen interagieren. Was ist denn da aus deiner Sicht erstmal ein guter Zeitaufwand? Also wenn ich weiß, dass meine Zielgruppe da ist, aber ich habe ja auch sonst noch meinen SDR, BDR-Job, mit Telefonieren, E-Mail schreiben und sowieso Termine machen. Was ist eine gute Hausnummer, mit der ich erstmal starten kann, ohne was liegen zu lassen, aber mich auch nicht völlig zu übernehmen?
Also was wir immer implementieren sozusagen ist so eine Stunde Routine eigentlich, manchmal teilweise auch nur eine halbe Stunde, wo man eigentlich alles erledigen kann, ne? Dass man sagt, da vernetze ich mich mit irgendwie 20 Leuten, ne? Da gucke ich in die Inbox rein, wer mir geschrieben hat und antworte und in der Zeit sozusagen schreibe ich selber sozusagen die Begrüßungsnachrichten und setze vielleicht noch ein paar Kommentare sozusagen ab bei Leuten, entweder Leute sozusagen auf den Zielgruppenbesitzer, ne, wo meine Zielgruppe folgt, oder auch vielleicht bei potenziellen Kunden, die vielleicht sogar was posten. Und das kann man teilweise auch irgendwie, ich will nicht sagen auf Toilette, auf dem Handy tun, ne, aber viele haben das auch einfach so in ihren Alltag eingebaut und machen das mittlerweile mit ihrem Smartphone. Ansonsten kann ich immer nur empfehlen, irgendwie einen Blocker in den Kalender zu packen, aber das ist halt das Coole, dass man das halt wirklich so clustern kann, dass man, keine Ahnung, eine Stunde pro Tag macht und dass man halt dann so einen kumulierenden Effekt über die Zeit auch irgendwie hat, weil die Leute einen immer wieder irgendwie sehen, immer wieder aufmerksam werden und plötzlich immer mehr in der Inbox irgendwie los ist und man das, glaube ich, sehr gut in seinen Job integrieren kann und in den Alltag integrieren kann.
Ich denke auch, eine halbe Stunde, Stunde pro Tag und dann kannst du wahrscheinlich echt schon viel reißen. Wenn du eine Strategie hast und weißt, was du tust, wenn du natürlich die ganze Zeit nur Beiträge liest, dann
ist die halbe Stunde auch. Ja, da kommst du nicht so weit mit. Ja.
Richtig, ja. Uhrzeit. Was ist eine, wir hatten das gestern lustigerweise, wir haben gestern einen anderen Podcast aufgenommen, haben das auch diskutiert. Danny hat ganz lange Zeit vormittags, so zwischen 8 und 9 gepostet. Das clasht bei uns, also bei mir clasht es mit Kindergarten und Schule und bei ihm clasht es mit Outreach, weil das einfach die perfekte Zeit für uns ist, anzurufen. Jetzt wandern wir Richtung 10, 11, halb 12, so diese Richtung. So ein bisschen Dip haben wir gesehen. Ist es völlig überbewertet, dass wir uns darüber Gedanken machen? Was ist da dein Take?
Ich glaube, es gibt so drei Fenster irgendwie, die gut funktionieren. Ich glaube, wir haben so mal 7.30 Uhr lange Zeit gemacht oder 7.45 Uhr. Dann gleiches Spiel jetzt auch. Ich bin ehrlicherweise auch immer erst so um 9 oder so am Rechner, ne, dass wir jetzt irgendwie ans 9 geschnappt haben. Aber früher habe ich längste Zeit um 11 Uhr gepostet, so kurz vor der Mittagspause. Und es gab auch wirklich kaum signifikante Unterschiede. Also das, was du gesagt hast, vielleicht so einen kleinen Unterschied. Ich dachte halt so, keine
Tagesform sein, was auch immer.
Du bist irgendwie schon mal 2-3 Stunden vorher oder so online. Aber ich habe das Gefühl, du kämpfst immer so gegen die gleichen Barrieren sozusagen. Ne? Ob du 11 postest oder 9 postest, der Algorithmus guckt halt an, wie gut der Post ist. Ne? Spielt das dann an die üblichen Verdächtigen irgendwie aus. Und das scheint irgendwie relativ egal zu sein, ob man das um 8, 9 oder um 11 postet. Nachmittags würde ich halt nicht machen, da ist halt dann wirklich weniger los. Aber solange ihr dann noch vormittags seid, ja, ist das alles entspannt. Ne?
Apropos posten. Die verschiedenen Formate ist. Vom halben Jahr ging es riesig los mit Video-Feed und alle machen das Video und es gab geile Geschichten. Jetzt ist dieser Button unten wieder weg. Jetzt gibt es wieder keinen speziellen Video-Feed. Trotzdem, Video soll irgendwie wichtig sein. Was ist denn da los? Naja, also, was glaubst du? Was hilft? Was ist ein guter Content?
Also ich glaube, man muss ein bisschen bei der Content-Erstellung, gerade auch, keine Ahnung, bei dem einen oder anderen, der vertrieblich sozusagen da unterwegs ist, Videocontent ist halt unglaublich anspruchsvoll, dass es gut wird. Ne? Ich glaube immer, man denkt, es wird belohnt, dass man mutig ist, vor die Kamera zu gehen, aber es wird halt nicht belohnt. Ne? Also in der Form vielleicht, dass cool ist, dass die Leute dich irgendwie ein bisschen mehr greifen können. Aber da muss man halt auch in 1 bis 2 Minuten irgendwie was Sinnvolles sagen, dass die Leute am Ende sagen, okay, das hat sich gelohnt, das Video anzugucken. Ne? Und ich habe das Gefühl, das unterschätzen halt viele Leute, dass sie denken so, ja, ich habe jetzt ein Video gemacht, da muss ja irgendwie was Magisches passieren. Eben nicht, ne? Also selbst ich, jemand, der, keine Ahnung, bestimmt 7, 8 Jahre schon Content macht, wenn nicht sogar länger, ne? Selbst ich habe mich da schwer getan mit diesem Format, weil ich dachte, hey, wenn ich da jetzt ein Video aufnehme, dann muss auch irgendwas Cooles drin sein. Und das hat es nur schwieriger gemacht. Und insofern würde ich allen Leuten empfehlen, erstmal irgendwie in Text-Bild-Posts trittsicher zu sein, ne? Keine Ahnung, Umfragen und Karussell-Posts und so zu machen. Und da ist eine lange Reise, bis man sich wirklich so an den Olymp von Content-Marketing-Video traut, ne? Weil ja, du hast vielleicht einen Hebel im Sinne von, dass du da ein bisschen mehr Vertrauen drüber aufbauen kannst, aber es ist schon auch ein echt anspruchsvolles Format, muss man sagen. Na. Insofern bin ich ehrlicherweise ein bisschen froh, dass wieder verschwunden ist. Na. Aber
also glaubst
ich
du auch,
Gefühl, dass ja, LinkedIn hat da immer wieder probiert, LinkedIn zur Videoplattform zu machen, aber ja, scheint der Markt nicht so ganz anzunehmen.
Ja, die Zielgruppe, ja. Ja, ist vielleicht einfach da ein bisschen zu vielleicht nicht konservativ, aber wenn du es halt, wenn das für dein Business ist und du dann auch noch in Video einsteigen willst, sollst, während deinem regulären Job und das dann auch gut sein soll, ne? Und nicht einfach nur Talking Head, wie wir es ja teilweise auch einfach machen. Für uns ist es ganz praktisch, dass wir einfach Videosnippets, Podcast-Snippets nutzen können. Werden wir jetzt auch wieder ein bisschen reduzieren, aber ab und zu. Ich glaube, es schadet nie, dass die Leute dich mal sprechen hören, meine Stimme hören, sehen. Das ist so als, wie du sagst, als Vertrauensmaßnahme ganz gut. Aber du sagst auch, ist jetzt nicht mehr so heiß gekocht wie noch vor einem halben Jahr. Alle müssen jetzt Video, weil nur das bringt Reichweite.
Hey, da haben wir auch alle unsere Kunden so ein bisschen hingepeitscht, weil das halt wirklich recht gut war für Wachstum. Ne? Und wir auch gezeigt haben, wie man das skripten kann und sowas. Aber als der Button dann wieder weg war, hat es sich einfach nicht mehr gelohnt. Ne? Also ehrliches Wort. Und ich glaube, das ist auch am Ende immer unser Job, zu gucken, was im Algorithmus gerade funktioniert und was nicht. Und unseren Kunden das sozusagen zu erzählen. Damit muss man sich schon ein bisschen beschäftigen, muss man ehrlicherweise sagen. Aber das kriegt man auch mit, wenn alle plötzlich über Video reden, dass man dann mit Video macht. Aber jetzt gerade, ja, gibt es leider nicht den heiligen Gral. Ich habe das Gefühl, so ein bisschen die Content-Formate auch zu mischen, funktioniert sehr gut, dass man halt nicht nur Text-Bild macht, sondern auch mal eine Umfrage macht, einen Karussell-Post macht, mal vielleicht wirklich ein Video einstreut oder so, aber nicht darauf sich verlässt, dass das jetzt bahnbrechend irgendwie funktioniert. Ein bisschen mehr Abwechslung in den Content-Mix zu bringen, das funktioniert sehr gut.
Wenn ich jetzt Vertriebler bin, bin ich nicht allein. Ich habe ein Team, ich habe vielleicht Chef, entweder kriege ich von oben gesagt, mach mal LinkedIn, oder mach das Vertriebsteam, soll doch jetzt mal LinkedIn machen. Was kannst du Teams mit an die Hand geben, dass sie nicht alle an die gleichen Personen gehen? Wie strukturieren die sich da? Sollte man unterschiedliche Rollen einnehmen? Macht jeder die gleichen Dinge, aber halt in seinem Segment? Was wäre deine ersten Tipps da?
Ja, witzigerweise haben wir da auch ein paar Learnings über die Zeit gemacht. Wir haben einen DAX-Konzern, der an uns rangetreten ist und meinte, hier sind 30 Vertriebler, die sollen jetzt LinkedIn machen, könnt ihr die mal ausbilden? Stellte sich am Ende raus, dass ehrlicherweise vielleicht 3 davon richtig Lust hatten auf LinkedIn und die anderen 27 gesagt haben, ich will telefonnah machen. Und dann meinte ich so beim nächsten Kunden, ja, das bringt ja irgendwie relativ wenig, ne? Ich habe keinen Bock, irgendwie Leute zu überzeugen von etwas, auf das sie gar keine Lust haben. Und jetzt zum Beispiel bei dem Kunden haben wir das seitdem immer so gemacht, dass wir gesagt haben, hey, unter allen Vertrieblern, die du hast, na, mach doch mal einen Aufruf, wer hat davon prinzipiell erstmal Lust, was mit LinkedIn zu machen und das zu lernen. Na, dann sind da am Ende, keine Ahnung, 10 Vertriebler dabei rausgekommen. Dann haben wir sozusagen mit denen einen kleinen Workshop gemacht, den Ausblick darauf gegeben, worauf sie sich einlassen, was auch die Erwartungen sind, was sie liefern müssen. Und dann sind vielleicht irgendwie so 6, 7 übrig geblieben, die halt wirklich richtig Bock haben, ja, und die Firma auch gesagt hat, dafür haben wir das Budget. Und mit denen legen wir dann los. Und das, glaube ich, auch immer das Coole, dass du halt die Grundvoraussetzung, das steht und fällt damit, dass du Leute hast, die darauf Lust haben. Na? Also nur dann funktioniert es, wenn du irgendwie, keine Ahnung, jemanden hast, der sagt, ich telefoniere halt lieber, dann telefoniere halt lieber. Na? Und dann würde ich halt irgendwie, ja, schon irgendeine Aufteilung versuchen zu finden. Ich glaube aber, dass jeder auch in der Firma irgendeine Form von Spezialisierung häufig hat, ne? Sei es auf eine Branche, sei es auf eine Zielgruppe etc. Und dass man das dann irgendwie auf das LinkedIn-Profil und auf die Interessenten etc. ummünzt, ne? Dass man diesen Fokus irgendwie macht. Meine Hoffnung ist ja immer, dass so diese Case Studies in den Firma sozusagen entstehen und andere Kolleginnen und Kollegen dann sehen, oh Mann, was tütet der da alles über LinkedIn irgendwie ein? Ja. Und dann sie vielleicht auch ein bisschen Lust darauf bekommen, weil man ja wirklich sagen muss, dass LinkedIn auch so ein bisschen addictive ist. Ne? Also die wissen schon, wie man sozusagen macht. Aber man kann halt am Ende auch niemanden dazu zwingen, sich damit auseinanderzusetzen.
Ja, voll gut. Ja, guter Punkt. Ja, es muss von den die Leute müssen Bock drauf haben. Am Ende ist es wie mit allen anderen Kanälen. Wenn du sagst, mein Team muss jetzt cold callen und die noch nie Telefon gemacht haben und da keinen Bock drauf haben, ja, dann kannst du noch so viele Sales-Trainer wie uns mit reinholen. Die werden es sehr, sehr schlecht machen am Ende, ne, wenn die Bereitschaft nicht da ist.
Ja, und ich glaube, ja, da sollte man immer die Leute rausfiltern in seinem Team, die da natürlich vielleicht Interesse haben, sich vielleicht 1, 2, 3 Leute zu schnappen, die da richtig Bock drauf haben, die bestenfalls professionell unterstützen zu lassen. Weil das ist auch nicht, das muss man mittlerweile sagen, das ist auch nicht, ja, mach mal irgendwie ein bisschen LinkedIn, ne? Dafür ist das schon zu anspruchsvoll am Ende geworden. Ne? Keine Ahnung, vor 3, 4 Jahren hätte ich das gesagt, da konnte man wirklich die plumpesten Nachrichten gefühlt rausschicken und Leute haben darauf reagiert. Aber das ist halt echt vorbei. Dadurch, dass das alle Leute jetzt verstanden haben, wie das funktioniert, muss man halt schon auf einem anderen Niveau unterwegs sein. Und da kommen dann, keine Ahnung, Leute wie wir ins Spiel, die dann nochmal zeigen, so was jetzt gerade gut funktioniert und wie man das ummünzen kann. Voll.
Definitiv. Ja. Ist viel relevanter, spezifischer. Jetzt haben wir so ein bisschen gerade drüber gesprochen für Leute, die eher anfangen damit, die noch nicht viel gemacht haben, was können die tun, was sind so leichte Einstiegsmöglichkeiten. Lass noch mal ein bisschen in die Champions League gehen. Wenn wir jetzt, wir haben jetzt auch hier in der Hörerschaft definitiv Leute dabei, die sehr gut auf LinkedIn unterwegs sind, die fast täglich posten, die viel Content machen und das auch beruflich nutzen. Also für manche ist es auch ein bisschen Personal Branding, ne, das ist ja die eine Variante. Und für die anderen ist es auch die darüber Kunden und zumindest erstmal Konversationen generieren wollen. Wie schafft man den Switch von ich habe große Reichweite, ich habe cooles Engagement zu wie bekomme ich dir denn auf mein Angebot? Weil natürlich große Reichweite meistens nicht mit konkreten Offerings funktioniert, sondern mit Kontroversen, mit tollen Themen, was auch immer. Aber dann geht es ja nicht um das, was ich eigentlich erreichen will. Wie bekommt man diesen Wandel hin? Was könntest du damit an Tipps geben?
Gerne. Als Sales Guy oder allgemein?
Grundsätzlich. Ja. Wenn du da, also ja, wahrscheinlich doch am Ende als Sales Guy, weil du ja am Ende deine Termine machen möchtest mit den Leuten. Ja.
Also 2 Parts sind wichtig. Ich glaube, das erste hast du ein bisschen gesagt, wie wichtig Reichweite eigentlich ist im Content. Also jeder, der sich auf Content sozusagen einlässt, muss sich klar sein, dass es um Reichweite am Ende geht. Da kann man auch auf dem LinkedIn-Profil auf diese Statistik klicken und sich mal angucken, wie viel Reichweite man zum Beispiel in den letzten 90 Tagen hat. Wir sagen unseren Kunden immer, mindestens 100.000 Ansichten brauchst du, damit du da irgendwie nennenswert ein bisschen Aufmerksamkeit irgendwie im Markt hast. Und dann ist im nächsten Schritt sozusagen genau die Frage, wie man das konvertiert. Ein Part vielleicht noch zu Content, was du auch gerade gut gesagt hast. Viele fangen an, so um den Algorithmus zu posten im Sinne von, ja, Robert, ich brauche Reichweite und ich fange jetzt an, über Themen zu reden, die Reichweite bringen, verliere aber total meine Zielgruppe aus den Augen, ne? Und das zum Beispiel auch gestern ein Gespräch gehabt mit dem Gründer, der das auch so ehrlicherweise gesagt hat, hey, ich habe das gepostet, was im Markt gut funktioniert, das hat aber nichts damit zu tun, wen ich eigentlich versuche zu erreichen, ne? Und dann meinte ich, das so das nächste Level, dass man dann halt den Content so baut, dass die Zielgruppe das gerne liest und dann wieder viel Reichweite bekommt, ne? Und dann gibt es aus meiner Sicht irgendwie so drei Winkel, um das zu konvertieren. Erster ist, dass das Profil natürlich bestenfalls dann Leute auch in den Kalender bringt. Das ist so das Einfachste. Dann, was wir ganz gerne machen, sind sogenannte Content Rebound, dass man einmal pro Woche die Leute durchgeht, irgendwie die deinen Content kommentiert oder geliked haben und gucken, wer ist da, ICP oder Avatar, ne? Und da einfach mal, es kann auch so eine simple Nachricht sein wie vielen Dank für deinen Kommentar, ne? Oder vielen Dank für dein Like. Aber du startest wieder Konversation. Ne? Das kann auch ein bisschen straighter irgendwie sein, dass man nochmal aufs LinkedIn-Profil gegangen ist und irgendwie schon einen Termin pitcht oder so. Aber du weißt ja, dass ein gewisses Level an Vertrauen da ist. Ne? Also wenn jemand bei dir geliked oder kommentiert hat, dann weißt du, da ist irgendwie was. Und die dritte Strategie, das so ein bisschen more advanced, aber zum Beispiel das haben Firmen mittlerweile auch, dass sie irgendwie Lead-Magnets haben oder so. Also irgendwas, was sie rausgeben können. Und die Leute das runterladen können. Das Coole daran ist, wenn man als Firma irgendwie eine Form von Lead Magnet hat, ist, dass du dann die Leute rausgelockt bekommst, die gerade einen Bedarf haben in dem Bereich. Ne? Ja. Und das ist halt gerade, wenn du, keine Ahnung, 5, 6, 7, 8.000 oder 9.000 oder auch nur 1.000 LinkedIn-Kontakte hast, weißt du ja immer nicht, wer sich gerade mit dem Thema beschäftigt. Und wenn du dann irgendwie ein Dokument rausgibst, wie bei uns zum Beispiel die Algorithmus-Checkliste, dann wissen wir ja, wer sich gerade mit dem Thema beschäftigt. Ne? Und das wäre das Coole, was man auch als Vertriebler super gut machen kann, dass man sich irgendein Asset oder irgendein White Paper oder ein Tool von der Firma schnappt und das sozusagen im Content promotet und dann einfach auch im Nachgang eine Konversation startet in den Nachrichten.
Das ist ein spannender Punkt. Vielleicht ist es meine Bubble, vielleicht ist es mein Interesse, aber ich kriege gerade täglich 500 Posts angezeigt. Hey, that's how I build my AI agent that handles all my emails now. Just comment, agent, I will send it to you. Ich habe schon wahrscheinlich schon 25, 28 davon kommentiert, die alle bekommen, keinen davon umgesetzt. Aber keiner hat danach ein sauberes Follow-up gemacht. Was mich echt gewundert hat. Ich dachte, ja klar, jetzt bin ich bei dir in der Warteschleife oder in der Follow-up-Phase. Kam mir mal eine Nachricht hier.
Haben die in den Funnel geschickt oder haben die direkt das Dokument geschickt?
Ja, teils. Teilweise in den Funnel mit, guck mal, klick hier drauf, hinterlass E-Mail und dann kannst du es dir runterladen. Oder einfach nur direkt Dokument. Aber in beiden Varianten entweder schlechte Newsletter, die überhaupt nichts mit dem Thema dann zu tun hatten, weil ich im Funnel war, oder aber auch nicht über LinkedIn. Also auch da, man kann auch einfach zwei Wochen später nachfragen. Ja, ja schade.
Die faulen Marketer, ne? Ich würde mich dazu zählen, ja.
Ja, er wird sich schon melden, wenn er was
will. Er wird sich schon melden, wenn er was will, ja. Aber richtig, bin ich vollkommen bei dir, ne? Also da könnte man, und da braucht man ja auch keine verrückten Zahlen, ne? Wir haben ja auch, wenn da 30 bis 50 Leute kommentieren oder so, dann hast du da ganz schön Leads, mit denen du arbeiten kannst.
Du
hast
gut
kannst,
was zu tun. Ne? Wenn du die sauber bearbeitest, hast du gut was zu tun.
Ja, ich wollte gerade sagen, das sind ja coole Zeiten. Und das ist halt das Gute, weil du, wie gesagt, und so ein bisschen die Verhandlungsposition auch verbesserst, ne? Weil du hast was rausgegeben, du hast sozusagen etwas, worüber du auch das Gespräch starten kannst und die Leute erstmal, beziehungsweise du erstmal ein bisschen eingezahlt hast und das macht halt das Gespräch auch immer einfacher.
Ja, 100%. Ja, richtig gut. Wir haben ja auch ein paar Kunden, die wir mit Podcasts betreuen, also die machen Podcasts und wir betreuen im Aufbau dabei. Dann, klar, starten die mit geringen Zahlen, mit 50 Hörern, 60 Hörern, sag ich, ja, aber wie du gerade sagst, auch 30 sind schon gut. Stell dir mal vor, die stehen hier draußen vor deinem Fenster und du stehst am Fenster und redest mit denen. Das sind 50 Leute, dir zuhören, die gekommen sind, um dir zuzuhören. Und das ist mein Podcast ist gleich und ich sehe das auch für die Posts so, wenn da 30 Leute kommentieren, das sind 30 Leute, die sich für dein Thema gerade interessieren. Ganz ehrlich, du brauchst nicht die 300.000, weil die 300.000, dann bist du nämlich dabei, dass du die kriegst dann nicht mehr bewältigt, außer du hast eine Automatisierung dahinter.
Voll. Ja, da sind die Leute, glaube ich, immer von den Zahlen ein bisschen getäuscht oder so, wie du sagst, ne? Wenn man das wirklich in den Vortragsraum oder so packen würde, ne? Stell dir vor, da haben 300 Leute sitzen da und ein Post mit 300 Ansichten hört sich total unspektakulär an, aber wenn man denkt, 300 Leute sitzen irgendwie vor dir und hältst einen Vortrag, dann würden die meisten Leute irgendwie Muffe bekommen. Und das, glaube ich, muss man sich bewusst machen, dass man halt im B2B-Bereich auch keine verrückten Zahlen irgendwie machen muss. Ne? Viele sind happy, wenn sie 1, 2, 3 neue Kunden pro Monat gewinnen, da würde ja der eine oder andere schon komplett ausrasten. Insofern, dafür muss man nicht 300.000 Leute erreichen.
Ja, fairer Punkt. Schön. Mensch, gigantisch. Vielen, vielen Dank. Das sind echt sehr, sehr gute Insights. Wenn ich da jetzt hier gerade zugehört habe und ich finde das Thema spannend, mit welchen Themen komme ich zu dir? Wo bräuchte ich Unterstützung, damit du für mich die Lösung bist?
Ja, also eigentlich gibt es zwei Szenarien, wo Leute zu uns kommen. Zum einen, die sagen, hey, ich muss eigentlich auf was auf LinkedIn sozusagen machen und ich will irgendwie daraus wirklich von Tag 1 bestenfalls einen Vertriebskanal machen, dass halt wirklich darüber Termine zustande kommen und bestenfalls auch zahlende Kunden, das so Avatar Nummer 1, den wir haben. Und Avatar 2 ist, dass sie schon selbst relativ viel auf LinkedIn ausprobiert haben, ne? Also mittlerweile nimmt das auch so ein bisschen Überhand, dass viele halt einfach schon seit Monaten Content posten teilweise, dass sie irgendwie ihr Profil bearbeitet haben, aber dann trotzdem nach, keine Ahnung, 6, 12, teilweise 2 Jahren sagen so, also richtig was rumgekommen ist dabei noch nicht, ne? Und dann kommen wir halt ins Spiel, das uns alles anzugucken, wo es dann noch irgendwie klemmt und umzubauen, sodass das am Ende wirklich bestenfalls zu Terminen und zu Anfragen irgendwie führt und zu Geschäft. Ja, das ist unser Spiel. Weil, keine Ahnung, es gibt bestimmt Leute, die irgendwie deutlich mehr Koryphäen in Content sind. Es gibt bestimmt Leute, die noch viel mehr irgendwie dir über Reichweite und Algorithmus und so erzählen können. Aber wir gucken immer auf das Gesamtspiel vom ersten Kontakt bis hin zum Abschluss. Und ich glaube, das macht uns so besonders. Aber das ist ja das Einzige, was wir über den Kanal erreichen wollen und nicht irgendwie viele Likes oder viele Kommentare. Ne?
Ja, perfekt. Perfekt. Heißt für dich, wie erreichen wir dich? Lass mich raten, LinkedIn?
TikTok, ja.
TikTok, genau. Ja. Ich finde es nicht auf TikTok.
Natürlich auch LinkedIn. Ja. Na, gerne da vorbeischauen. Ansonsten YouTube-Kanal auch Empfehlung. Na, da gibt es relativ viele LinkedIn-Tipps von mir auch. Und wer Lust hat, so einmal pro Monat meistens mache ich einen großen LinkedIn-Workshop da auch. Einfach mal kostenfrei dabei sein, sich das anzuhören. Da sind nochmal viel mehr Tipps drin. Und dann kann, glaube ich, immer jeder selbst entscheiden, ob das für ihn interessant ist oder nicht.
Das ist doch ein perfekter Call to Action am Ende. Ja. Vielen Dank, dass du da warst und das mit uns geteilt hast.
Ja,
eine große Freude. Ja, danke dir.